Jesus, du bist heilig. Du bist heilig für immer und wir danken dir, dass wir heute hier sein können. Es ist ein Privileg, mit dir unterwegs zu sein. Es ist ein Privileg, dass wir heute hier zusammenkommen können. Und Jesus, du hast was Schönes für uns vorbereitet. Wir dürfen zusammenkommen und wir dürfen einfach zu deinen Füßen sitzen. Und wir bitten dich einfach, dass du heute unsere Herzen weich machst und offen machst für jeden, der hier ist. Ich bitte dich, dass du uns bereit machst, etwas von dir zu empfangen, dass du etwas hineingießen kannst in unser Innerstes. Und ich bitte dich, dass wir auch frei sind von dem vielleicht, was uns belastet, was uns irgendwie durch die Woche so mit beschäftigt hat. Und dass wir jetzt frei werden, um in deine Gegenwart zu kommen und uns bewusst zu werden, dass du da bist. Sprich du zu uns. In deinem Namen haben wir gebetet. Amen. Thomas, kann ich vielleicht einen Schluck Wasser haben? Oh nein, auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Ich sitze jetzt gerade im Zug und es ist heiß draußen und jetzt fragt mich mein Klassenkamerad, ob er einen Schluck von meiner Flasche haben kann. Und ich weiß ganz genau, dass er gerade aus einer Bierflasche getrunken hat. Und ich darf doch keinen Alkohol trinken. Wenn ich jetzt auch nur einen Tropfen davon irgendwie zu mir nehme, weil sich das dann irgendwie in der Flasche vermischt, dann würde ich verunreinigt werden. Ich kann das doch nicht machen. Aber irgendwie ist es auch unangenehm. Ich kann doch nicht, wenn ein Kumpel jetzt fragt, kriege ich einen Schluck, ihm das dann einfach nicht geben. Mit diesem inneren Dialog und mit diesem Zerriss sitze ich auf meinem Zugplatz und weiß irgendwie nicht genau, was ich machen soll. Und während ich noch so darüber nachdenke, höre ich mich schon sagen, ja klar, gerne, kannst du haben. Echt? Ja klar, nimm, ist gar kein Problem. Und ich denke mir dabei, okay, das war's. Das ist jetzt nicht mehr meine Flasche. Die gehört jetzt ihm. Ich darf daraus keinen Schluck mehr trinken. Denn es war für mich undenkbar, danach noch mit ihm die Flasche zu teilen. In dem Moment hatte ich so ein Verständnis, dass ich eben nicht mal einen Tropfen Alkohol hätte trinken dürfen. Wir haben heute gehört, Bier ist auf jeden Fall auch nach dem Sport eine gute Alternative zum Wasser. Ich habe da auch ein anderes Verständnis jetzt, aber so wie ich aufgewachsen war, war es tatsächlich so, dass ich dachte, ich kann das jetzt nicht tun. Ich würde mich verunreinigen, es ist für mich nicht möglich, jetzt noch irgendwie danach einen Schluck aus dieser Flasche zu trinken. Danke dir, Thomas. Du kannst eine Flasche wieder haben. Nee, passt schon. Ist jetzt deine, ich brauch's nicht mehr. Und ich kann mich noch mega gut erinnern, wie ich dann noch 2 Stunden in diesem Zug sitze. Und ich glaube, ihr kennt das, die Klimaanlage funktioniert nicht immer so ganz gut, es ist heiß. Und ich habe jeden Schluck dieser Flasche nicht in meine, sondern in seine Kehle fließen sehen. Und ich hatte dieses tiefe Gefühl des Durstes und ich konnte es in dem Moment nicht stillen. Ich habe kein Wasser mehr. Okay, ich werde losziehen, weil ich sehe, dass meine ganzen Karaffen alle leer sind. Ich werde aber auch nicht jetzt sofort losgehen, weil jetzt sind irgendwie noch die Menschen in der Stadt gerade da. Ich werde zur Mittagszeit hingehen, wenn es am heißesten ist. Dann sieht mich keiner. Ich gehe auch nicht in den Brunnen bei uns in der Stadt, wo die anderen alle hingehen, sondern ich werde einen anderen Brunnen aufsuchen. Ja, das sind nochmal 30, 45 Minuten Weg, aber so begegne ich niemandem. So muss ich mich nicht den Blicken der Menschen aussetzen. Ich kann mich vor ihnen verstecken. Denn mein Wasser ist jetzt leer geworden. Ich muss heute wieder losziehen. Ich werde es so machen, wie ich es immer mache. Und ich werde versuchen, allen Menschen auszuweichen, sodass ich keinem begegne. Das könnte der innere Monolog von einer Frau sein, die aus dem Volk der Samariter kommt. Die sieht, dass sie in dem Morgen jetzt kein Wasser mehr hat und losziehen muss, aber irgendetwas scheint sie so zu bewegen, dass sie nicht bereit ist, Menschen zu begegnen, sich zu verstecken und Hürden auf sich zu nehmen, um möglichst alleine zu sein und keine Blicke von anderen Menschen zu erhaschen. Diese Frau kam aus dem Volk der Samariter. Und die Samariter, das war ein Volk, das aus dem Volk der Juden sozusagen entstanden ist. Es gab das Südreich und das Nordreich Israels. Es gab eine Trennung, die 2 Stämme, Benjamin und Juda, waren das Südreich und die restlichen 10 Stämme waren das Nordreich. Und das Nordreich wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt von dem assyrischen König erobert. Und damals war es eine Strategie und Taktik, dass man ein Volk und die Kultur aufbricht und auflöst, indem man die Menschen von dort heraus deportiert hat tatsächlich und die Menschen aus dem eigenen Volk dort reingesetzt hat, sodass sich das Volk vermischt, dass die eigene Kultur dort geprägt wird und man so sozusagen das Land mit übernimmt und das Gebiet erweitert wird. Und daraus ist dann aus dieser Vermischung das Volk der Samariter entstanden. Und dadurch, dass eben diese Vermischung stattgefunden hat, waren auch die religiösen Bräuche und die Gegebenheiten verändert worden. Einiges wurde beibehalten, anderes wurde übernommen. Teilweise waren da vielleicht auch andere Götter oder Götzen, die angebetet wurden. Und dadurch hatten die Juden eine sehr schlechte Meinung von den Samaritern. Und wenn es irgendwie ging, dann wurden die Samariter durch die Juden gemieden. Dann hatte man keinen Kontakt, weil das war dieses komisch entstandene Volk. Das sind so die Halbbrüder, mit denen man lieber nichts zu tun hat. So, ihr könnt euer Ding machen, ihr seid auch irgendwie unsere Nachbarn. Aber wenn es auch darum ging, dass man vom Süden in den Norden des Landes ziehen würde, dann würde man immer einen Bogen um Samaria machen. Denn es gab unten Galiläa, dann Samaria. Und es gab Jerusalem, es gab Samaria und dann Galiläa. Und wenn man irgendwie da durchziehen wollte, musste man eigentlich durch Samaria gehen. Aber die Juden haben einen Bogen darum gemacht. Und dann haben wir diese Frau in dem Volk der Samariter, die eh schon so ein bisschen außen vor sind. Und in diesem Volk scheint diese Frau auch noch dazu eine Ausgestoßene zu sein. Sie versteckt sich. Sie möchte nicht in Kontakt kommen mit dem eigenen Volk. Sie scheint irgendwie einen Lebensstil zu haben, der für die Gemeinschaft dort so unmoralisch ist, dass sie sich nicht vor die Augen wagt. Und dann kommt sie auf dem Weg zu diesem Brunnen vielleicht in so verschiedene Gedankengänge, was ihr Leben angeht, was sie eigentlich in ihrem Leben die ganze Zeit macht und dass sie Tag für Tag immer wieder, wenn sie Wasser holen geht, diese Beschwerden auf sich nimmt. Und ich glaube, dass sie so viel mit irgendwie Selbstanklagen, aber auch Verzweiflung und so viel mit Einsamkeit gekämpft hat. Und jetzt meidet sie diese ganzen Menschen und sie kommt jetzt bei diesem Brunnen an. Und diese Frau sieht dann nicht einfach nur den Brunnen, sondern sie ist irgendwie ein bisschen irritiert, weil da ist ja so ein kleines schattiges Plätzchen und da sitzt ein Mann. Und dieser Mann heißt Jesus. Jesus, in dem Südreich und in Galiläa sehr bekannter Mann. Er ist ein Jude, kein Samariter. Und er ist nicht irgendwie, dass er sich verstecken müsste und irgendwie unmoralisch unterwegs ist, sondern er bringt sogar Menschen dazu, dass sie ihm zuhören. Die Menschen kleben an seinen Lippen und sie wollen wissen, was er zu erzählen hat. Viele Menschen folgen ihm. Es wird über ihn diskutiert. Und er ist nicht einer, der sich versteckt, sondern die Menschen suchen ihn und wollen etwas von ihm erfahren. Er lehrt, er ist rein. Und wenn wir in den biblischen Kontext gucken, dann wird er auch als Sohn Gottes bezeichnet, als Gott selbst. Und hier treffen jetzt zwei Welten aufeinander. Und ich glaube, diese Begegnung hat wirklich das Potenzial, etwas sehr Spannendes zu werden. Und ich glaube, meine natürliche Reaktion, wenn ich so vielleicht in der Stadt unterwegs bin und ich habe jemanden, den ich dann da sehe und ich denke mir, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen schwieriger Lebensstil oder gefällt mir nicht, dann mache ich vielleicht lieber einen Bogen. Dann sage ich mir, okay, ich muss mich jetzt nicht damit auseinandersetzen, so leb dein Leben, ist okay, mach dein Ding. Aber ich würde vielleicht einen Bogen machen. Und tatsächlich könnte Jesus jetzt auch für sich beanspruchen, okay, ich habe meinen Lebensstil, ich weiß, wie ich unterwegs bin. Und sogar wenn wir so in das Gesetz Gottes gucken und einfach mal das schauen, was Mose dem Volk damals weitergegeben hatte, weil Gott es ihm aufgetragen hat, könnte Jesus absolut rechtfertigend sagen, ich darf keine Gemeinschaft mit dieser Frau haben. Ich würde mich verunreinigen, ich darf nicht in Berührung mit ihr treten. Aber wir schauen uns mal an, was Jesus macht. Und wir gehen in das Buch des Johannesevangeliums, das ist sozusagen eine Biografie über das Leben von Jesu. Und dort ist runtergeschrieben, welche Erlebnisse und Ereignisse Jesu so durchlaufen hat, als er auf der Erde war. Im 4. Kapitel, ab dem 7. Vers. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Typisch Jesus, er macht es einfach anders. Jeder Jude wäre so bemüht darum, keinen Kontakt mit dieser Samariterin zu haben und dann auch noch eine, die so unmoralisch lebt. Und warum sie unmoralisch lebt, das habe ich noch gar nicht erzählt, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Und nicht, dass es jetzt einfach nur, er ist ihr auf der Straße begegnet und macht einen Bogen. Nein, es ist ein sehr privates Gespräch. Denn die Jünger sind gerade in die Stadt gegangen, während Jesus dort am Brunnen sitzt, um Essen zu holen, um für Speise zu sorgen. Denn sie sind immer durchs Land gezogen und mussten sich eben auch versorgen. Und dann ist die Frau verwundert, warum dieser Mann, was auch wieder sehr besonders ist, weil dass ein Mann mit einer Frau einfach so, ohne dass sie eine Verbindung haben, redet, war damals in der Kultur zumindest unüblich. Und dann spricht Jesus sie an. Und die Frau ist verwundert und sagt sich und auch ihm ganz offen gegenüber, warum sprichst du mich gerade an? Du bist erstens ein Mann, du bist ein Jude. Wie kommt es dazu? Jesus hätte auch einfach da sitzen können. Die Frau hätte ihr Wasser irgendwie geschöpft, ihre Krüge da gefüllt. Hätte sich vielleicht gedacht, okay, ein komischer Typ, der irgendwie mir die ganze Zeit zuguckt und da so mich beim Wasserschöpfen beobachtet. Aber nein, Jesus beginnt den Dialog. Die Frau wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sie wollte keine Menschen sehen. Wie oft bist du vielleicht in einem Zustand und sagst dir, jetzt gerade sollte mich keiner sehen. Jetzt gerade bin ich an einem Punkt, da wäre es nicht gut, ich möchte es gar nicht. Ich versuche alles, um irgendwie menschlichen Kontakt zu meiden, weil ich so gerade in meiner Selbstverdammnis unterwegs bin. Weil ich irgendwie denke, jetzt gerade nicht. Aber Jesus tritt in diesen Dialog und er spricht sie an. Und es ist eine spannende Aussage, wie er sie anspricht, die mich persönlich ziemlich verwundert und ich bin, seitdem ich denken kann, so irgendwie christlich aufgezogen und ich kannte die Geschichte. Aber ich habe mir irgendwie nie so richtig die Frage gestellt, beziehungsweise ich habe mich gewundert, was Jesus dann einfach sagt. Die kennen sich nicht, sie hat so gerade ihre Situation, er sitzt da am Brunnen und das Erste, was er sagt, ist, gib mir zu trinken. Ich glaube, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte gesagt, hallo, Friede sei mit dir, Shalom, wie geht's dir? Na, wie war dein Tag? Ja, ein bisschen heiß heute, boah, krass, dass du genau in der Mittagshitze losziehst. Ach, 45 Minuten bist du jetzt gelaufen, boah, und dann noch mit den Krügen zurück, boah, schwierig. So würde ich es machen, aber Jesus hat keine Zeit für Smalltalk, er geht direkt rein und er spricht sie an und sagt, gib mir etwas zu trinken. Und vielleicht bin ich der Einzige hier, der sich fragt, so, warum sagt Jesus das? Also warum bittet er um Wasser? Ich denke mir so, da ist Jesus, da ist ein Brunnen, da ist vermutlich Wasser drin, let's go, mach doch. Jesus, warum brauchst du denn jemanden, der dir jetzt Wasser gibt? Du kannst doch einfach selber schöpfen. So, warum sitzt du da eine halbe Stunde rum, bevor die Frau kommt, um sie dann zu fragen, dass sie dir Wasser geben soll? So, du kannst es doch selbst tun. Aber wir werden aus dem späteren Kontext sehen, dass Jesus tatsächlich gar kein Gefäß bei sich hatte. Er hatte faktisch nichts, wo er das Wasser dann ausschöpfen würde, wo er den Eimer hochzieht und dann reingießt. Er hatte gar nichts dabei. Also können wir diese Bitte oder vielleicht auch Aufforderung in eine Frage umformulieren, und zwar, du hast ein Gefäß bei dir, ich habe keins. Kann ich vielleicht auch aus deinem Gefäß trinken? Denn das ist die einzig logische Konsequenz, warum Jesus zu der Frau sagt, gib mir zu trinken. Denn sie hat offensichtlich Gefäße dabei, um das Wasser da reinzufüllen und dann daraus zu trinken. Also sagt Jesus, kann ich mit aus deinem Gefäß trinken, denn ich habe keins. In Vers 9, den wir gerade gelesen haben, gibt es so einen Klammerzusatz, da steht, denn die Juden hatten keinen Umgang mit den Samaritern. Das hat Johannes später noch hinzugefügt zu dieser Begebenheit. Und das Spannende ist, wenn wir so in den Urtext gucken, dann kann man es wörtlich übersetzen mit, denn die Juden haben sich keine Gefäße mit den Samaritern geteilt. Wenn man sich vorstellt, dass man so am Banketttisch ist, dann wurde halt in den Schalen das Brot rausgegriffen, dann wurden Früchte genommen, es wurde dann irgendwie noch in Soßen getunkt und dann gab es den Krug mit Wein und Wasser und dann wurde geteilt. Und die Formulierung heißt, dass Juden keine Gefäße mit den Samaritern geteilt haben. Das bedeutete es nämlich, Umgang miteinander zu haben, Gemeinschaft zu haben, sich ein Gefäß zu teilen. Bis heute lasse ich nicht jeden unbedingt, der in der Stadt rumläuft, aus meiner Flasche trinken. So, wenn ich Freunde habe, so sage ich, okay, wir kennen uns, das ist cool. Aber nicht unbedingt mit jedem Einzelnen. Und so hatten die Juden nicht die Sitte, mit den Samaritern ihre Gefäße zu teilen. Wenn wir in das Leben von Jesu gucken, auch in der Biografie von dem, was Johannes geschrieben hat und in den anderen Büchern, die Evangelien, dann sehen wir, dass Jesus aber immer wieder Gemeinschaft mit den Menschen hatte, wo alle anderen dachten, nee, lass mal, das ist in Ordnung. Wie viele Anzugträger siehst du in der Stadt, wenn ihr mal in eine Großstadt geht, die sich dann vielleicht zu einem Obdachlosen setzen und einfach mit dem zusammen ein Brötchen essen? Es kommt nicht vor, es ist sehr selten. Jesus war jemand, dem eine Menschenmasse gefolgt ist, der ein Lehrer in dem Volk war, wo sich alle über ihn unterhalten haben, so als ob Donald Trump und weiß nicht, wer alles jetzt hier rumlaufen würde, in Clausthal-Zellerfeld, wir würden das mitbekommen. Und so ist Jesus da unterwegs, aber er geht zu denen, er setzt sich an den Straßenrand und er teilt das, was er hat. Er geht auf deren Hochzeiten, er feiert mit denen Feste, er ist sich nicht zu schade. Und ich will zusammenfassen mit, Jesus hat keine Berührungsangst. Er hat keine Berührungsangst. Und auch egal, wie du über dich denken magst, wo du gerade bist, was du gerade getan hast, was du letzte Woche gemacht hast, wo du denkst, boah, jetzt habe ich wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht. Jesus hat keine Berührungsangst. Und er hat zu keinem Zeitpunkt einen verachtenswerten Gedanken über dich. In seinen Augen bist du zu keinem Zeitpunkt irgendwie unwürdig, um jetzt mit ihm in Kontakt zu kommen. Nein, andersrum, er geht auf dich zu und fragt dich, darf ich vielleicht mit dir mein Gefäß teilen? Darf ich vielleicht mit dir unterwegs sein? Und wenn wir weitergehen in der Geschichte, ab Vers 10, heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir Wasser, und zwar lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn bitte lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Die Frau hatte einen Lebensstil, und zwar, dass sie von Beziehung zu Beziehung gegangen ist. Sie hatte keine feste Ehe, und das war damals in der Gesellschaft und der Gemeinschaft absolut verworfen. Wenn es heute immer mehr normalisiert wird, war es damals undenkbar. Und damit war diese Frau absolut Stadtthema. So, man wusste, wie sie lebt und was sie so macht. Und Jesus spricht darüber, dass sie eigentlich nur versucht, die ganze Zeit einen Durst zu stillen. Sie versucht die ganze Zeit irgendeine Sehnsucht, die tief in ihr liegt, mit dem zu stillen, wie sie lebt. Und er dreht das Gespräch in eine ganz andere Richtung. Wenn es gerade darum ging, dass er gesagt hat, bitte gib mir Wasser, um das Gespräch zu starten und die Gedanken zu beginnen mit, ich möchte mein Gefäß oder dein Gefäß mit mir teilen, ich möchte es mit dir teilen, ich bitte dich, dass du es mit mir teilst, so rum, dann hat er jetzt eine andere Richtung eingeschlagen und er sagt, jetzt wo wir schon beim Thema Wasser sind und wo wir darüber sprechen, weißt du eigentlich, dass ich etwas habe? Und wenn du wüsstest, was ich dir geben könnte, dann würdest du zu mir kommen und du würdest mich bitten, ob ich dir nicht etwas geben könnte. Und dann denke ich mir, okay, Jesus, aber du hast ja noch immer keinen Krug. Du hast kein Wasser bei dir. Was willst du dieser Frau jetzt geben? Sie könnte dich mit genug Wasser versorgen, dass du noch deine ganzen Jünger tränken könntest. Aber du hast doch gerade nichts. Also stellt sich mir die Frage, über was für ein Wasser spricht Jesus denn hier gerade? Und wir könnten jetzt hier einen Stuhlkreis zusammen machen, vielleicht kriegen wir das einmal hin, dann setzen wir uns alle so mal in die Mitte und dann darf immer mal einer was sagen und dann philosophieren wir mal ein bisschen, was bedeutet denn Wasser, was kann es heißen im Kontext der Bibel oder was haben wir für Gedanken. Aber ich glaube, wir müssen uns das gar nicht so schwer machen, weil wir müssen vielleicht nur eine oder zwei Seiten in der Bibel zurückschlagen. Oder wenn du eine App hast, dann darfst du auf den Pfeil nach links klicken, dass du in das Kapitel 3 kommst, weil da haben wir auch eine Situation, wo Jesus wieder in einem Dialog sich wiederfindet, diesmal aber nicht mit einer Frau, sondern mit einem Mann. Dieser Mann heißt Nikodemus und er war ein Pharisäer. Pharisäer, das war so damals die religiöse Elite, und er war jemand, der alles richtig gemacht hat. Er kannte das Gesetz in- und auswendig. Er war einer der obersten Lehrer vom gesamten Volk. Er war in den Augen der Menschen moralisch vollkommen integer und rein. Er hat alles gut und richtig gemacht. In den Augen der Menschen hatte er vielleicht keinen Fehler, vielleicht sogar keine Sünde. Und die Menschen sind auch zu ihm gekommen, um gelehrt zu werden und um Ratschläge zu bekommen. Und das ist ein krasser Kontrast zu dem, was diese Frau darstellt, die verstoßen ist im verstoßenen Volk und jetzt der Lehrer hoch angesehen im Volk der Juden. Und das Interessante ist, es geht auch wieder um das Thema Wasser. Und Nikodemus kommt zu Jesus, anders als die Frau, die durch Jesus angesprochen wird, sucht Nikodemus in der Stille der Nacht sozusagen Jesus auf, um zu verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Und er hat so ein paar theologische Fragen. Und Jesus stellt aber diese beiden nicht auf verschiedene Ebenen, sondern er redet mit ihnen über dasselbe. Er redet mit ihnen über dieselbe Thematik und erklärt es beiden, dem obersten Lehrer und der verstoßenen Frau. Jesus macht keinen Unterschied und geht an beide heran. Und da spricht er auch die Sache mit dem Wasser an. Und wenn wir jetzt ein Kapitel zurückgehen, dann sehen wir ab Vers 1, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann denn bitte ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Das ist eine heftige theologische Packung. Das sind fünf Verse, da könnte man mindestens eine Predigt oder eine Predigtreihe draus machen. Und wir können auch nicht auf alles hiervon eingehen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Aber wir können auf eine Sache den Fokus setzen. Und zwar sagt Jesus, es muss etwas Neues entstehen, damit man in dieses Reich Gottes kommen kann. Und zwar entsteht es durch eine Wiedergeburt. Wasser und Geist. Etwas Neues entsteht durch eine Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist durch Wasser und Geist passiert. Und vielleicht einmal ganz kurz, was in das Reich Gottes eingehen bedeutet. Reich Gottes bedeutet, dass wir in eine Beziehung mit dem Vater treten. Es bedeutet, dass wir in eine Verbindung kommen und dass wir dann in diesem neuen Reich sozusagen unter den Prinzipien von Gott leben. Wenn ihr vielleicht mal gehört habt, ja, das ist das Reich Gottes und das Reich Gottes auf der Erde soll wachsen, dann geht es ganz praktisch darum, dass Menschen sich dafür entscheiden, mit Gott in eine Verbindung zu treten und dass dann diese Prinzipien gelten. Denn ein Reich braucht immer einen Herrscher, es braucht ein Gebiet und es braucht Menschen, die in diesem Reich als Volk leben. Und so bildet sich ein Reich Gottes da, wenn Menschen sich entscheiden und dann sich unter die Prinzipien Gottes stellen und das ausleben. Und es beginnt immer mit der Beziehung zu Jesu. Bedeutet also, wiedergeboren zu sein, ist die Voraussetzung dafür, um mit Jesus in eine Beziehung zu kommen. Und auch bei dem Thema Wasser, wenn wir sehen, Wasser und Geist wiedergeboren zu sein, können wir schauen, okay, was bedeutet Wasser in verschiedenen Kontexten, was sagt die Bibel aus? Und tatsächlich kann Wasser an einer Stelle das bedeuten, zum Beispiel bedeutet es an einer Stelle das Wort Gottes, aber in dem Kontext hier ist Wasser und Geist als eine Einheit zu sehen. Das heißt, wenn hier steht, aus Wasser und Geist geboren zu sein, kann man auch sagen, aus Wasser, das heißt aus Geist geboren zu sein. In dem Kontext ist es eine Einheit und bedeutet im Endeffekt, wenn wir es jetzt übersetzen, wir machen gleich eine Pause von diesem ganzen Schulischen, aber das müssen wir einmal kurz durchkauen, bedeutet aus dem Geist geboren zu sein. Jesus sagt zu Nikodemus also, wenn du in eine Beziehung mit Jesus treten möchtest, dann musst du wiedergeboren sein und das passiert durch den Geist Gottes. Packen wir das einmal zusammen. Wenn Jesus von Wasser spricht, dann redet er über den Geist Gottes. Und er sagt zu der Frau, wer von diesem Wasser trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Es bedeutet also, wer mit dem Geist Gottes in Berührung kommt, der wird auf einer bestimmten Ebene diesen Durst gestillt bekommen, den er tief in sich hat. Und der Mensch wird so eine Erfüllung erleben, die eine tiefe Sehnsucht in ihm anspricht und ausfüllt, sodass er versteht, dass er bei Gott die vollkommene Fülle erlebt. Was interessant ist, dass wenn wir so in das Alte Testament, also den ersten Teil der Bibel gehen und dort so in die ersten Bücher, wo Gott durch Mose dem Volk das Gesetz gibt, dann gibt es genug Argumente dafür, dass Jesus nicht in den Kontakt kommen durfte mit dieser Frau. Denn so war das Verständnis, wenn du unterwegs bist und du berührst etwas Unreines, das kann ein toter Mensch sein, ein totes Tier sein, etwas, was verunreinigt wurde, dann wirst du mit der Berührung gleichzeitig sofort auch unrein. Und dann musst du so bestimmte Rituale durchgehen. Wenn du eine Krankheit hattest, musst du dich sogar dem Priester zeigen. Und dann wurdest du für rein erklärt und dann durftest du wieder Teil der Gemeinschaft werden. Und für die Zeit deiner Unreinheit solltest du dich entziehen und isolieren, um wieder sozusagen dann in diesen Standard zu kommen. Aber bei Jesus läuft es wieder anders. Denn Jesus lädt sogar die Frau ein, dass sie gemeinsam aus einem Gefäß trinken. Jesus, der Oberheilige, der Sohn Gottes, möchte jetzt mit dieser Frau, die unmoralisch im ausgestoßenen Volk lebt, Gemeinschaft haben und dasselbe Gefäß teilen. Mach mal ein Experiment an deiner eigenen Haut und geh in die Stadt und gib einfach mal irgendjemandem, den du nicht kennst, deine Flasche in einen großen Schluck und danach trinkst du und dann gibst du es dem Nächsten. Wie viel Berührungsangst hast du denn und wie wenig hat es Jesus? Jesus sagt, ich lade dich ein, komm, lass uns Gemeinschaft haben und ein Gefäß teilen. Und ich habe uns da mal was mitgebracht. Soll ja heute um Wasser und um scheinbar viele Flaschen gehen und wir hatten auch schon eine gute Einleitung dazu. Und ich war begeistert, als ich die Flasche heute Morgen gesehen habe, wo einfach nochmal eine coole Anspielung darauf ist. Und wenn wir mal diese Flasche symbolisch für einen Menschen nehmen, ein Mensch, der so in seinem Leben unterwegs ist, der so mit seinen Schwierigkeiten durchs Leben geht, seinen Dreck mitnimmt und einfach so versucht, sich irgendwie durch das Leben zu schlagen. Und diesem Menschen wird eine Einladung ausgesprochen. Das ist diese Frau, die scheinbar verstoßen und unmoralisch unterwegs ist, die sich versteckt vor Menschen, die sich isoliert und die sich in ihrer Einsamkeit wiederfindet. Und dann kommt Jesus. Und Jesus spricht eine Einladung aus. Und er sagt, wie würdest du es finden, wenn wir anfangen, aus einem Gefäß zu trinken? Wenn der Geist dich anfängt zu erfüllen und du merkst, wie auf einmal Wasser auf dein trockenes Land deiner Seele übergegossen wird. Was passiert, wenn der Geist in dich ausgegossen wird, wenn dieses Wasser wirklich dein Herz erreicht? Und wenn Jesus dann davon spricht, dass der Geist in den Menschen Raum findet, dann ist es nicht so, dass Jesus sich jetzt irgendwie verunreinigen würde. Wunder und Zeichen geschehen, oder? Sondern es passiert eine Veränderung. Und zwar der Mensch, der vorher in einem trüben Zustand war, der nicht klar sehen konnte, der nicht verstehen konnte, worum es überhaupt geht, der nicht wusste, wofür bin ich eigentlich da, wo geht es hin, hat plötzlich eine Klarheit bekommen. Plötzlich versteht er, es gibt etwas, das höher ist als ich und dieses Wesen will sogar eine persönliche Beziehung, ist als Mensch auf diese Erde gekommen und möchte seinen Geist in mich hineingießen und mich vollkommen erfüllen. Und es gibt so viele Dinge, die du suchen kannst und mit denen du versuchst, dich irgendwie zu erfüllen. Und egal, wo du herkommst, Jesus macht keinen Unterschied. Es gibt den Nikodemus, dem Jesus versucht, das zu erklären, und es gibt die Frau, der Jesus das anbietet, seinen Geist in sie hineinzugießen. Und wir alle brauchen diese Erneuerung und diesen Refresh. Denn es kann sein, dass ich mit Jesus unterwegs bin und irgendwo merke, ich habe da wieder so ein bisschen was reingelassen und so. Und ich brauche wieder diese Erneuerung. Ich brauche wieder diesen Moment, Jesus, ich möchte, dass du wieder mich berührst. Ich weiß, ich bin dein Kind, ich weiß, ich bin mit dir unterwegs, aber wie viel mehr, wenn du noch in so einem Zustand bist und sagst, ja, irgendwie fühle ich mich so, irgendwie bin ich einsam, irgendwie isoliere ich mich, irgendwie merke ich diese Konsequenz von dem, wo mich mein Lebensstil so hinbringt und eigentlich möchte ich raus, eigentlich brauche ich eine Berührung, irgendwie fliehe ich vor Menschen, aber eigentlich möchte ich doch wirklich, dass jemand mein Herz erreicht. Wer Jesus begegnet, der bleibt nicht still. Denn Jesus sagt weiter zu der Frau, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle zu Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Wir befinden uns hier in diesem Dialog, wo Jesus einen richtig guten Opener hat und sagt so, ich will mit dir ein Gefäß teilen. Dann sagt er, wenn du wüsstest, was ich dir geben kann, würdest du mich bitten. Und er spricht vom Geist Gottes. Und er sagt, dass sogar noch etwas weiter darüber hinaus passieren wird, dass sogar der Mensch, der das annimmt für sich, der wird sogar zu einer Quelle werden, sodass andere sogar noch von ihm schöpfen können. Man kann sich das wie ein Eimer vorstellen, wo reingefüllt wird. Und es gibt irgendwann den Punkt, ein bisschen Wasseroberflächenspannung, wir haben hier ein paar Wissenschaftler und so. Und wenn diese Wasseroberflächenspannung gebrochen ist, dann fängt das Ding an, überzufließen. Und es fängt an, die Umgebung mit zu bewässern. Es fängt an, irgendwie das Umfeld zu beeinflussen. Und wenn das nicht gerade auf dem Wohnzimmerteppich passiert, dann ist es eigentlich eine ganz coole Sache, dass man sieht, okay, im Garten ist es unschädlich. So, jetzt wird der Boden bewässert, es wird etwas Fruchtbares daraus und es kann etwas nun wachsen und gedeihen. Und wir werden dann sehen, warum dieser Vers so wichtig ist und warum die Frau sogar selbst dieses Wort erfüllen wird. Und einige Zeit später befindet sich Jesus auf einem großen Fest der Juden. Es war das Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest, das ging so über 7 Tage. Es war ja wie so ein großes Erntedankfest, sage ich mal. Und am 8. Tag gab es eine große Wasserzeremonie. Da ist dann der Priester zu einem Teich gegangen und hat Wasser geschöpft und hat es dann zum Altar getragen. An diesem Tag war große Stimmung und Jubel und einfach nur Freude. Und das wurde auch genutzt, der Tag, um einfach um Segen zu bitten für Ertrag, für Ernte, für Frucht. Und Jesus weiß, was er tut. Genau an dem Tag, wo Wasser das Thema des Tages ist, stellt er sich so auf den Platz und er ruft, im Urtext steht, er ruft, er schreit sogar in die Menschenmenge, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wenn du mit meiner Interpretation gerade nicht einverstanden warst, dass Wasser als Geist bedeutet, habe ich hier aber so den Beweis schwarz auf weiß. Das Wort Gottes legt sich selbst aus und sagt, Jesus spricht die ganze Zeit von dem Geist, der den Menschen erfüllen soll. Und der Mensch, der das bekommt, wird nicht einfach nur für sich das beanspruchen und dann ist gut, sondern es ist wie ein Fluss. Es ist wie etwas, was aus ihm herausfließt. Und Jesus spricht die ganze Zeit davon, dass der Geist Gottes in den Menschen hineingegossen wird und dass dann etwas angesprochen wird, die tiefsten Sehnsüchte und Bedürfnisse, etwas, was dir keiner geben kann, nicht die erfüllendste Beziehung, nicht der Reichtum dieser Welt, nichts kann dir die Erfüllung geben von dem, was Jesus wirklich in deinem Leben bewirken möchte, dadurch, dass er einfach in eine Beziehung mit dir reintritt. Und du wirst es nicht für dich behalten. Jedes Wasser, das für sich alleine steht, wird irgendwann tot. Überall, wo keine Bewegung ist, kann kein Leben entstehen. Es braucht immer einen Ausfluss und es braucht einen Zufluss. Es gibt in Israel den See Genezareth und es gibt in Israel das Tote Meer. Beides sind Seen, aber das Tote Meer ist vollkommen lebensfeindlich, weil es steht und einfach nur vor sich hin dunstet und Wasser und sozusagen immer mehr Salz ablagert. Aber der See Genezareth hat einen Zu- und Abfluss und es entsteht Leben. Dort gibt es Fische, dort gibt es lebendige Wesen und alles, was sich bewegt, bleibt am Leben. Und Jesus verspricht und er prophezeit, dass diese Menschen, die mit Jesus in Berührung kommen und den Geist Gottes ausgegossen bekommen, auch nicht still bleiben. Und er sagt, es wird eine Quelle, die bis in das ewige Leben quillt. Und ich oute mich, für mich war das ewige Leben immer das Leben nach dem Tod. Ich habe ewiges Leben bedeutet, ich habe ein Ticket, das habe ich bei mir. Und wenn ich dann sterbe, dann gehe ich so an die Himmelspforte und dann zeige ich so dem Vater und Sohn und Heiligen Geist einmal, dass ich darf. Und dann gehe ich rein. Jetzt, ich habe das ewige Leben, jetzt habe ich das ewige Leben bekommen. Da ist das ewige Leben. Das dachte ich. Aber ich lag falsch. Was bedeutet es eigentlich, das ewige Leben zu haben? Und wir bleiben die ganze Zeit in diesem Buch von Johannes und wir lassen einfach das Wort sprechen. Es ist egal, was Thomas denkt oder auch immer wie gesagt hat, sondern was sagt Gott denn darüber, was das ewige Leben ist? Und es gibt einen Moment, wo Jesus, der Sohn, zu Gott, dem Vater, betet. Und es gibt dort eine Aussage in Johannes 17, Vers 3. Und dann sagt er, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Ewiges Leben bedeutet gleich den Vater und Jesus zu kennen. Das heißt, mit ihnen in eine Beziehung zu sein, bedeutet, sobald du mit Gott in eine Beziehung trittst, lebst du im ewigen Leben. Ab da beginnt das ewige Leben. Wenn du dich heute für Jesus entscheidest, dann beginnt heute das ewige Leben, weil du ab da in einer Verbindung mit Gott bist. Es beginnt nicht in 60 Jahren oder so oder wann auch immer der Tag für mich sein wird, dass ich von dieser Erde gehe, sondern das ewige Leben hat bei mir schon begonnen. Ich lebe im ewigen Leben. Nicht im Jenseits, sondern schon im Diesseits. Und ich werde vom Leben zum Leben übergehen. Hier haben wir noch einen Auftrag und wir leben noch in Gemeinschaft und wir gehen so durch diese Welt, aber wir wissen, dass wir das ewige Leben jetzt schon haben. Und jetzt zurück zu der Frau. Über den Dialog und ein wenig später hat sie irgendwann eine Erkenntnis und sie sagt, boah, das, was du erzählst, bitte gib mir von diesem Wasser, damit ich nicht mehr herkommen muss, um dieses Wasser zu schöpfen. Auch wenn sie noch nicht genau versteht, dass Jesus über den Geist spricht und über das ewige Leben, hat sie aber schon diese Herzenseinstellung, irgendwas hast du, Jesus. Ich verstehe es nicht ganz genau, aber ich möchte es haben. Ich merke, dass es etwas ist, was ich brauche. Und ein wenig später noch offenbart sich Jesus ihr. Sie hatte von irgendeinem Menschen gehört, der irgendwann kommen soll. Irgendwie jemand, der das Volk von allem befreien soll, der die Lasten abnimmt, der sie von der Zielverfehlung, von der Sünde befreit. Und Jesus sagt zu ihr, wie sonst eigentlich nirgendwo im Neuen Testament so deutlich, also ein Privileg diese Frau, für diese Frau, dass sie das hört, er sagt ihr ganz deutlich, ich bin es. Ich bin dieser Verheißene, dieser Gesalbte, dieser Messias, dieser Retter dieser Welt und du hast gerade mit ihm gesprochen. Ich bin derjenige, der das abwenden wird, was wir Sünde nennen und zwar nicht mehr in deinem Ursprung, in der Beziehung mit Gott zu leben. Und das war ein Moment, der die Frau erreicht hat. Es war ein Moment, eine Aussage, wo etwas in der Frau entstanden ist. Und dann ist sie dort und sie hat ihre Krüge bei sich und sie hält ihn so die ganze Zeit scheinbar so unter dem Arm. Und dann lesen wir, und dann ließ die Frau diesen Wasserkrug stehen. Und ich habe da einfach erstmal so drüber gelesen, aber dann ist mir bewusst geworden, was es bedeutet. Dieser Wasserkrug steht für das, wo sie täglich versucht hat, aus einem Brunnen, der vielleicht Wasser hat, weil es vom Regen abhängt, etwas zu schöpfen, um ihre Sehnsüchte zu stillen. Es war etwas, wo sie täglich irgendwie immer wieder einen Versuch gemacht hat, um ihr Leben zu verbessern oder sich selbst am Leben zu erhalten. Und jetzt symbolisch lässt sie diesen Wasserkrug stehen. Und sie sagt, ich brauche das nicht mehr. Ich muss nicht mehr versuchen, durch Alternativen meine Sehnsüchte zu stillen, sondern ich habe gerade eine Wahrheit gehört und erkannt. Was ist dein Wasserkrug? Wo bist du täglich am Schöpfen und versuchst irgendwie eine Fülle in einem Fass voller Löcher zu füllen? Was ist das, was du heute stehen lassen darfst? Was ist das, wo du vielleicht jetzt gerade merkst, ja, boah, ich habe sogar geplant, heute wieder mich damit zu füllen. Ja, und das ist irgendwie etwas, was ich immer mit mir mittrage. Eine Begegnung mit Jesus bringt dich dazu, dass du diesen Wasserkrug stehen lassen kannst. Und es geht noch weiter. Die Frau bleibt nicht einfach stehen mit ihrem Wasserkrug und sie läuft plötzlich in die Stadt. Sie hat sich vorher geschämt, sie hat sich versteckt, sie ist in der Mittagshitze zu diesem Brunnen gegangen, der so weit weg ist. Und jetzt kann sie nicht anders, als in die Stadt zu laufen, zu den Menschen, wo sie vorher unbedingt keinen Kontakt haben wollte. Und sie geht und sie bezeugt, was sie gerade erlebt hat. Und das zeigt, dass die Frau scheinbar etwas empfangen hat, was sie jetzt weitergeben möchte, weil sie kann nicht anders. Und somit erfüllt sie das, was Jesus gesagt hat. Derjenige, der das erlebt, der wird selber zu einer Quelle werden, sodass andere sogar noch davon schöpfen können. Kann ich mal ein Wasser haben? Darf ich ein Gefäß mit dir teilen? Es ist mega spannend, wo so eine Einladung oder so eine Frage einen Menschen hinführen können. Und diese Frau, die sich nicht sicher sein konnte, Tag für Tag, ob dieser Brunnen überhaupt genug Wasser hat und sich immer diesen mühseligen Weg auf sich genommen hat, begegnet jetzt einem Mann, der ihr zeigt, dass sie eigentlich auf dem Irrweg ist. Und Jesus zeigt durch das Ganze symbolisch, dass diese Frau einen Durst hat, den sie nicht mit dem stillen kann, was sie vorher immer probiert hatte. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst, ja, das war jetzt ganz gut, aber ich werde vielleicht wieder so in mein normales Leben gehen und ich finde es gerade genial, dass Gott einfach symbolisch das Wasser uns gerade vom Himmel regnen lässt. Aber plötzlich spricht Jesus dich hier und heute an und er sagt, bist du vielleicht bereit, mit mir dein Gefäß zu teilen? Vielleicht brauchst du gar nicht mehr das zu schöpfen, was du die ganze Zeit versucht hast. Vielleicht kannst du das ersparen, weil eine Berührung von mir wird ausreichen. Ich will dich heute erfüllen. Ich will dich verändern. Und ich will auch nicht einen Rückzieher machen. Ich habe mich schon für dich entschieden. Und egal, wie ich das schüttle und was ich damit mache, Freunde, ich kann das nicht wieder rückgängig machen. Die Veränderung ist passiert. Der Mensch, der sich für Jesus entscheidet, hat eine Veränderung erlebt und er hat eine Wahrheit erkannt, die ihn tief prägt. Und es ist nicht dabei geblieben. Denn jetzt kommen die Menschen aus der Stadt und sie hören von der Frau. Und es kommen Menschen durch diese Frau zum Glauben. Und es geht noch weiter, weil jetzt laufen die Menschen aus der Stadt zu Jesus, weil sie von ihm gehört haben. Und es bekehren sich noch mehr Menschen und sie sagen, das ist wahr, was diese Frau gesagt hat. Und es ist noch wahrer gefühlt, was dieser Jesus sagt. Wir merken, dass da etwas Echtes dahinter ist. Und sie sagen zu der Frau, nun glauben wir nicht mehr um der Rede willen, die du gesagt hast, sondern wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser der wahrhaftige Retter der Welt ist. Er ist nicht nur ein Retter der Juden oder Samariter, er ist ein Retter der gesamten Welt. Egal, wo du herkommst, egal, was du irgendwie für einen Kontext hast und wo du denkst, nein, für mich nicht, doch, genau auch für dich. Denn sie erkennen, dass es nicht nur ein Retter für die Juden war, denn das dachten sie, dass es exklusiv nur für dieses tolle Volk ist. Jesus kommt zu den Samaritern und sagt, ich bin für euch gekommen. Und egal, wo du herkommst, aus welchem Land, welchem Volk, was auch immer, er ist für dich gekommen. Er ist der Retter der gesamten Welt. Und Jesus möchte jetzt ganz persönlich zu dir sprechen. Es ist der Punkt, wo er dich jetzt anspricht. Und wir möchten uns ein paar Sekunden, so 30 Sekunden einfach nehmen, wo Jesus jetzt einfach zu dir sprechen darf, wo du dich öffnen darfst für das, was er hineinlegen möchte. Wo er deinen Geist mit seinem in Berührung bringen möchte. Jesus spricht dich an und er lädt dich zu einem Gespräch ein. Er lädt dich ein, dass er seinen Geist in dich hineingießen darf. Er möchte in eine Beziehung mit dir treten. Und er möchte dich heute hier einladen, dass du ihm auf diese Einladung ein Ja geben darfst. Und wir haben alle unsere Augen geschlossen oder wir gucken auf den Boden, um ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Und wenn du heute hier bist und sagst, da ist was Wahres dran, ich verstehe nicht ganz genau, was da jetzt alles gesagt wurde, aber was ich merke ist, dass ich Jesus jetzt bitten möchte, dass er in mich hineingießt, dass er mir diese Berührung schenkt, dass er in mein Leben kommen darf und dass ich mich jetzt dafür entscheiden möchte. Wenn es dich in deinem Herzen bewegt, dann darfst du gerne ein Handzeichen geben, sodass ich für dich mitbeten kann gleich und auch für dich einfach als Bekräftigung, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und ich möchte noch eine zweite Einladung aussprechen. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, aber du merkst, boah, irgendwie brauche ich so einen Refresh. Irgendwie habe ich mich irgendwo verirrt. Eigentlich weiß ich doch, dass ich mit Jesus unterwegs bin, aber es gab vielleicht Umstände oder Entscheidungen und die haben dich einfach in eine gefühlte Distanz mit Jesus gebracht. Dann darfst du dich heute, jetzt hier gerade auch einfach melden, wenn du sagst, Jesus, ich möchte jetzt einfach gerade eine Berührung von dir. Ich möchte jetzt gerade einfach wieder etwas haben, was mich erfüllt, was meinen Durst stillt. Ich brauche einfach so eine Erfrischung. Wir haben weiter unsere Augen geschlossen, du darfst dich melden. Und dann möchten wir auch gemeinsam danach beten. Dankeschön. Und wir werden im ersten das Gebet für die sprechen, die sich vielleicht, auch wenn sie sich nicht gemeldet haben, entschieden haben oder einen Schritt gemacht haben, in die Richtung mit Jesus ins Leben zu treten. Und ich werde vorbeten und wir beten gemeinsam, unterstützend. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dich für mich interessierst, dass du mich siehst, dass du mich liebst, dass du dich für mich entschieden hast. Du möchtest in mein Leben treten und du möchtest mich berühren. Ich habe deine Einladung gehört und ich möchte in deine Richtung gehen. Ich entscheide mich heute für ein Ja mit dir. Ich entscheide mich, in eine Beziehung mit dir zu treten. Ich nehme dein Angebot an. Ich sage Ja zu dir. Du bist jetzt mein und ich bin jetzt dein. Amen. Und ich möchte direkt das zweite Gebet noch machen für das, wenn du dich heute erfüllen lassen möchtest und mit Jesus einfach eine neue Begegnung haben möchtest. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sind. Und ich danke dir, dass wir heute dein Wort wirklich hören dürfen. Ich danke dir, dass wir hier sind und wir dürfen einfach in das Bewusstsein deiner Gegenwart kommen. Es ist ein Privileg, mit dir unterwegs zu sein. Und du siehst, wo wir manchmal an Stellen vielleicht falsch abbiegen oder wo wir Entscheidungen treffen, die vielleicht uns nicht so gut getan haben. Und ich bitte dich, dass du heute wieder erfüllst. Ich bitte dich, dass du heute wieder eine neue Berührung schenkst. Ich bitte dich, dass du heute etwas Erfrischendes hineinlegst und ich bitte dich, dass du heute in uns diesen Durst einfach wieder erneut stillst und dass wir wieder eine klare Sicht bekommen auf das, wie du über uns denkst, dass du uns liebst und dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du uns heute begegnet bist, dass dein Wort wahr ist und dass wir mit dir jetzt schon im ewigen Leben sind. Amen. Oh, oh.